Wir hören auf den Text, der zum Thema hinführt, aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser, Kapitel 1, Vers 11. Da steht: Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Guten Morgen. Menschen, die mit Jesus leben, haben ein unglaubliches Privileg. Sie wissen, dass ihr Leben und das Schicksal dieser Welt in den Händen Gottes liegt. Sie wissen, Gott sitzt auf dem Thron. Gott regiert. Gott führt alles nach seinem Plan, zu seinen Zielen, im Kleinen unseres Lebens wie im Großen dieser Welt. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 11, wir haben es gerade gehört, Gott führt alles. Gott führt alles, einfach alles nach dem Ratschluss seines Willens. Es gibt nichts, aber auch nichts, was außerhalb seiner Willensmacht läge. Und in dieser Gewissheit des Glaubens dürfen wir ruhig und getrost durch unser Leben gehen, gerade auch in Corona-Zeiten. Diese Gewissheit des Glaubens wird uns aber nur dann tragen, wenn wir es lernen, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Und dafür hat Gott uns sein Geist und sein Wort geschenkt. Und dadurch will der Herr uns die Augen für die geistliche Realität im Geschehen dieser Welt öffnen. Wir dürfen lernen, nicht am Vordergründigen hängen zu bleiben, sondern hinter die Fassade zu blicken. Wir sollen die geistlichen Zusammenhänge erkennen, die sich im Hintergrund unseres menschlichen Erfahrungs- und Wahrnehmungshorizontes abspielen. Denn nur so können wir die Dinge von Gott her richtig einordnen, die sich in unserer Welt und in unserem Leben gerade abspielen. Und nur so können wir mit den Dingen auch richtig umgehen. Von Gott her geistlich, wachsam, nüchtern, im Glauben. Ich möchte deshalb mit einer sehr grundsätzlichen und provokanten Frage beginnen, an der sich bereits eine ganz wichtige Weichenstellung der geistlichen Einordnung unserer aktuellen Situation vollzieht. Wer ist eigentlich verantwortlich für diese Corona-Pandemie? Der Mensch, der Teufel oder Gott? Ist diese Pandemie ein Naturereignis, die Schuld des Menschen, ein Angriff Satans oder ein Gericht Gottes? Wir merken, von der Beantwortung dieser Frage hängt viel ab. Sie bestimmt unsere Sichtweise und damit eben auch unseren Umgang mit dieser Pandemie. Vor allem aber die Beantwortung dieser Frage hat Bedeutung weit über die aktuelle Situation hinaus. Sie gilt ganz grundsätzlich auch für alle sonstigen Einbrüche in den Ablauf dieser Welt. Wir lernen an Corona, also am Modell, auch für die kommenden Ereignisse dieser Welt und unseres Lebens. Also nochmal, ist diese Pandemie ein Naturereignis, die Schuld des Menschen, ein Angriff Satans oder ein Gericht Gottes? Ich nehme mal die im Einzelnen noch zu begründende Antwort schon einmal vorweg. Sie ist alles zugleich. Diese Pandemie ist sowohl ein Naturereignis als auch die Schuld des Menschen, ein Angriff Satans und ein Gericht Gottes. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, wie diese verschiedenen Ebenen miteinander verwoben sind, einander bedingen und oft auf eine verborgene Weise innerlich zusammenhängen. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, diese Ebenen der Verantwortlichkeit und Kausalität, Ursächlichkeit, die sind nicht gleichwertig, sondern einander über- beziehungsweise untergeordnet. Es sind Ebenen, die in einer Hierarchie zueinander stehen. Schauen wir uns diese Ebenen einmal kurz im Überblick an. Auf der untersten Ebene steht das Naturereignis. Wir haben es auch bei Naturkatastrophen zunächst einmal mit ganz natürlichen Abläufen zu tun. Doch wenn unsere Sichtweise sich darauf beschränkt, werden wir ausschließlich damit beschäftigt sein, uns vor deren Auswirkungen zu schützen. Wir werden nicht weiter nach tieferen Ursachen fragen und deshalb auch keine grundsätzlichen Konsequenzen ziehen. Unser Kampf gilt dem Schutz vor dem Virus. Weiter reicht unser Horizont auf dieser Ebene nicht. Auf der nächsten Ebene steht die Verantwortlichkeit des Menschen. Wir erkennen, dass der Mensch in seiner Gier nach Gewinnmaximierung durch seine Ausbeutung der Natur und seinen Umgang mit der Tierwelt selbst die entscheidenden Ursachen für die Katastrophen setzt, die als Konsequenz seines Verhaltens über ihn kommen. Den Schritt auf diese Ebene werden auch viele Nichtchristen noch mitgehen. Dann stellt sich aber die Frage nach der Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Die WHO und viele Wissenschaftler haben deshalb schon darauf hingewiesen, dass ohne einen veränderten Umgang des Menschen mit der Natur weitere und weitaus schlimmere Pandemien und Katastrophen nicht lange auf sich warten lassen werden. Hier gilt dieser alte Satz in anderem Zusammenhang: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Ganz klar, darauf müssen wir uns einstellen. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Auf der dritten Ebene erkennen wir, dass hinter dieser Welt eine geistliche Realität steht, Satan und seine Mächte. Die Bibel nennt ihn den Fürst dieser Welt, den Gott dieser Weltzeit. Jesus nennt ihn den Menschenmörder von Anfang. Er, der Satan, steht hinter dem Zeitgeist dieser Welt. Er inspiriert den Zeitgeist dieser Welt. Er inspiriert diesen Mainstream, all das, was täglich auf uns einflutet. Er ist der, der da wirkt, schreibt Paulus in Epheser 2, in den Lufthimmeln als der Geist, der diesen Zeitgeist inspiriert. Das müssen wir mal erkennen, damit wir da in eine vorsichtige Prüfungssituation hineinkommen. Satan will dem Menschen schaden und in seine Auflehnung gegen Gott hineinziehen. Er will diese Welt kaputt machen. Er will den Menschen kaputt machen. Und er will eine kaputte und ratlose Welt seinem Stellvertreter auf Erden, dem Antichristen, zuführen. Vor allem aber verfolgt er mit seiner ganzen List und seinem ganzen Hass die Gemeinde Gottes und das Volk Gottes, Israel. Satan will Glauben verhindern, Gemeinde zerstören, die Glaubenden für ihr geistliches Leben und ihren geistlichen Auftrag blockieren. Gemeinde steht deshalb nach Epheser 6 immer in einem geistlichen Kampf mit Satan und seinen Mächten. Und diese geistliche Dimension der Pandemie müssen wir unbedingt erkennen, denn das wird ganz erhebliche Konsequenzen für unseren Umgang damit haben. Auf der vierten, letzten und höchsten Ebene der Verantwortlichkeit und Kausalität, Ursächlichkeit, erkennen wir den lebendigen Gott. Die Bibel sagt im Psalm 103, Vers 19, Jahwe, der Herr, hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Psalm 119, Vers 91, O Herr, nach deinen Verordnungen stehen Himmel und Erde heute da. Denn alle Dinge, hier steht eigentlich das ganze Weltall. Denn alle Dinge, das ganze Weltall, alle Dinge dienen dir. Und Epheser 1, Vers 11, wir haben es gerade gehört, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Also, wir fassen das zusammen. Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Alle Dinge müssen ihm dienen. Und das bedeutet für diese unteren Ebenen, sie unterstehen ihm. Auch sie müssen zutiefst und zuletzt seinem verborgenen Plan und Willen dienen. Selbst in der Rebellion gegen Gottes geoffenbarten Willen müssen Menschen und Teufel noch Gottes geheimen Willen erfüllen und seine verborgenen Plänen und Absichten dienen. Im Kreuz Jesu wird das so deutlich wie nirgends sonst. Im Kreuz Jesu finden sowohl die Rebellion gegen Gott als auch die Verwirklichung seiner geheimen Liebesziele, ihre tiefste Erfüllung. Beides zugleich. Und hier wird auch klar, in welchem Verhältnis die Verantwortung des Menschen, der Unheilswille Satans und der Heilswille Gottes zueinander stehen. Selbst da, wo Mensch und Satan in unheiliger Allianz den Gottessohn töten, müssen sie ihm noch dienen. Und das sollte reichen, um die Hierarchie dieser Ebenen deutlich zu machen. Der Glaube erkennt, zutiefst und zuletzt haben wir es immer mit dem lebendigen Gott zu tun. Und wir müssen die Ereignisse auf allen vier Ebenen von Gott her sehen lernen. Und deshalb wollen wir die geistliche Draufsicht auf diese vier Ebenen an einigen biblischen Beispielen einüben. Beginnen wir mit der ersten Ebene, dem Naturereignis. Als die Jünger mit Jesus voller Angst im Sturm unterwegs sind, spricht der Herr zu Wind und Wellen, wir lesen das in Markus 4, Vers 39, dieses mächtige, einzigartige, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Die Naturgewalten gehorchen dem Wort Jesu. Eine schöne Geschichte. So weit weg, damals war's. Doch dann bricht plötzlich auch in unser Leben so eine Naturgewalt ein, in Gestalt des Coronavirus. Und wir? Sind doch wir voller Furcht wie die Jünger damals im Boot? Dabei haben doch auch wir Jesus im Boot unseres Lebens. Er ist der Herr über Wind und Wellen und alle Naturgewalten. Er ist auch der Herr über das Coronavirus. Haben wir das schon einmal bewusst als Glaubensbekenntnis ausgesprochen? Jesus ist der Herr über das Coronavirus. Das heißt nicht, ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir nicht auch daran erkranken könnten. Das heißt nicht, dass wir vorhandene Gefahren leichtfertig ignorieren. Das gliche ja der Situation, wo Satan wo der Teufel zu Jesus sagt, stell dich auf die Zinne des Tempels, wirf dich runter und Gott wird schon auf dich aufpassen. Nein, 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 nein. So nicht. Wir werden Gefahren nicht leichtfertig ignorieren. Und auch wir haben als Christen keine Verheißung, dass wir etwa nicht erkranken könnten, weil wir unter dem Schutz des Herrn stehen. Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass kein Virus in unser Leben eintreten darf, ohne einen Passierschein unseres Herrn. Und wenn der Herr dem Virus diese Erlaubnis erteilt, dann kann uns auch nichts davor schützen. Da können wir uns 100 Meter unter der Erde einbuddeln. Dann, wenn er sagt, geh hinein in das Leben von ihm oder von ihr, dann kann uns auch nichts davor schützen. Wir sind so oder so immer, immer in der Hand unseres Herrn. Und deshalb werden wir nicht leichtfertig, aber wir sind auch nicht ängstlich. Wir verstecken uns nicht. Wir räumen diesem Virus nicht das letzte Wort über unser Leben und unsere Gemeinde ein. Wir lassen nicht Angst und Sorge über uns herrschen. Nicht das Virus, sondern Jesus soll uns bestimmen. Römer 14, 8 bis 9, da schreibt das Paulus so wunderbar. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebendige. Diese beiden Verse aus Römer 14, 8 bis 9, die wären klasse, mal auswendig zu lernen. Dass wir das immer wieder als festen Bestand unseres Glaubens in uns haben und uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen können. Im Leben und im Sterben sind wir in der Hand unseres Herrn. Er setzt Zeit und Stunde in unserem Leben, auch die Sterbensstunde. Christen wissen, ich sterbe nie an einem Virus, sondern immer an dem Willen meines Herrn. Und sterben bedeutet für uns als Christen doch, bei Jesus zu sein. Und wenn wir das wirklich glauben, wenn das eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern wenn wir das wirklich glauben, dann sollte das doch auch unseren Umgang mit Corona prägen, darin erkennbar sein. Wie soll uns denn die Welt diese Hoffnung des Evangeliums abnehmen, wenn wir genauso angstbesetzt sind wie alle anderen auch? Alles muss Jesus dienen, auch die Naturgewalten, auch das Coronavirus. Betreten wir die zweite Ebene, die Verantwortung und Schuld des Menschen. Wir lesen in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Bibel sagt an vielen Stellen, es gibt einen kommenden Zorn, ein kommendes Gericht Gottes. Das steht fest. Aber hier in Römer 1 lesen wir, es gibt auch einen gegenwärtigen Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen fordert eben Gottes Gericht heraus. Aber nach Römer 1 besteht dieses gegenwärtige Gericht Gottes heute vor allem darin, dass er den Menschen seinem eigenen Willen überlässt und ihn dann einfach nur die Konsequenzen seiner Handlungen erfahren lässt. Dreimal ertönt es in Römer 1 wie ein Hammerschlag. Deshalb hat Gott sie dahingegeben an ihren eigenen Willen, ihre eigenen Lüste zu befriedigen und zu tun, was sie eben wollen. Dreimal, deshalb hat Gott sie dahingegeben. Und dann in Vers 27 die Konsequenz, und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Das heißt, sie ernten die Früchte dessen, was sie da gesät haben. Sie erleben die Konsequenzen dessen, was sie da gelebt haben. So sind viele Katastrophen der Geschichte, wie auch unsere aktuelle Pandemie, einfach nur die Konsequenz unseres eigenen schuldhaften Verhaltens, unserer Gier, unseres Egoismus, unserer Trennung von Gott. Gott übt Gericht, indem er uns unserem eigenen Willen überlässt. Da können wir eigentlich nur beten, Herr, rette uns vor uns selbst. Die Lösung des Problems besteht darin, Jesus, den Thron und die Herrschaft unseres Lebens zu überlassen. Und zu erkennen, wenn wir Jesus, den Thron und die Herrschaft in unserem Leben überlassen, dann ist das kein Akt der Unfreiheit, sondern der Befreiung und der Erlösung. Und deshalb ist diese Pandemie wie alle Katastrophen dieser Welt ein Ruf Gottes an uns Menschen, von unseren eigenen Wegen umzukehren. Wir sollen erkennen, wie wenig wir die Dinge dieses Lebens in der Hand haben. Das ist doch das, was wir jetzt so merken. Wie wenig wir die Dinge dieses Lebens in der Hand haben, dieser Machbarkeitswahn. Wir sollen erkennen, wie verletzlich wir schon bei einem kleinen Virus sind. Wie Geld und Party, was sonst alles bestimmt, mit einmal nicht mehr zählen, völlig bedeutungslos werden. Und wie unsere Sterblichkeit uns plötzlich wieder ins Bewusstsein rückt, in der Gesamtgesellschaft. Und alles zusammen uns ganz neu vor die Frage stellt, was im Leben wirklich wichtig ist. Das ist die Chance in der Krise, der Ruf Gottes im Gericht. Die Chance zum Neuanfang in der Pandemie. Und dieser Neuanfang beginnt eigentlich immer mit der Erkenntnis, wohin ein Leben ohne Gott uns führt. Der Herr spricht durch Jeremia in Jeremia 2, Vers 19. Deine eigene Bosheit züchtigt dich und deine Treulosigkeiten strafen dich. Erkenne doch, und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Betreten wir nun die dritte Ebene, die geistliche Realität des Teufels. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12 und 16, lese ich jetzt da nur mal, knüpfe an das, was unser Jürgen ja auch am Mittwoch über die Waffenrüstung gesagt hat. Epheser 6, 12 schreibt Paulus, unser Kampf, also wir stehen im Kampf als Gemeinde, Geiste, jeder Einzelne. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und eine der Konsequenzen, Vers 16, ergreift deshalb den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Menschen, die zu Jesus gehören, sind immer das wichtigste Angriffsobjekt Satans. Unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut. Das ist eine ganz wichtige Grunderkenntnis. Wir müssen lernen, hinter die Fassade zu schauen. Wir müssen hinter das Virus schauen. Das Virus ist in seinen Auswirkungen nicht nur eine Gefahr für den Leib, es ist eine Gefahr für Seele und Geist des Menschen, eine Gefahr für das geistliche Leben und den Auftrag der Gemeinde. Dieses Virus ist eben einer von diesen feurigen Pfeilen des Bösen, mit dem Satan nicht nur unseren Leib, sondern unseren Glauben und unsere Gemeinden angreift. Und wenn wir das erkennen, wenn uns das wirklich mal klar wird, dann wird der Schutz des Leibes nicht mehr die einzige und oberste Priorität haben, wie das auf weltlicher Ebene der Fall ist, die nichts anderes hat. Es geht eben in diesem geistlichen Kampf um mehr als um unseren Leib, unsere Gesundheit und die Länge unseres irdischen Lebens. Aber das haben wir als Christen doch immer schon so gesehen und gesagt. Das ist überhaupt nichts Neues. Aber jetzt wird dieses alte Bekenntnis der Christen auch bei uns im Westen mal einer echten Prüfung unterzogen. Gilt das immer noch? Oder zeigt sich unter der Gefahr dieses Virus, dass das doch alles ein Lippenbekenntnis war? Wer hat wohl ein Interesse daran, dass Gemeinden sich nicht mehr versammeln oder Christen nicht mehr in die Versammlung kommen? Wer hat da ein Interesse? Nur der Satan. Selbst in den Ländern schlimmster Christenverfolgung ist ihm dies 2000 Jahre lang nicht gelungen. Die Gläubigen haben immer einen Weg gefunden, sich zu versammeln, unter Einsatz von Leib und Leben. Und bei uns reicht schon ein Virus, das Gemeinden freiwillig schließen oder Christen seit Monaten nicht mehr in die Versammlung gehen. Ich habe volles Verständnis für die besondere Situation vorerkrankter Menschen. Nochmal. Wir wollen nicht leichtfertig sein. Wir wollen nicht verantwortungslos mit bestehenden Gefahren umgehen. Und vorerkrankte Menschen haben eine besondere Situation, die sie auch in ihre Entscheidung mit einbeziehen dürfen. Aber wir dürfen die geistliche Dimension dieses Kampfes als Gemeinde, als Gläubige nicht aus den Augen verlieren und unseren geistlichen Auftrag keinesfalls dem Schutz des Leibes unterordnen. Dann hätten wir ja dem Leib die oberste Priorität eingeräumt. Und diese Stellung steht dem Leib nicht zu. Sonst bleibt vielleicht unser Körper gesund, aber unsere Seele und unser Geist, unser Glaube und unsere Gemeinden werden krank. Und das erleben wir doch gerade weithin. Ich weiß nicht, was ihr da so für Informationsquellen habt. Ich erlebe und höre da eine ganze Menge. Und damit betreten wir die vierte, letzte, höchste Ebene der Verantwortlichkeit und Kausalität, die Ebene Gottes, als Gott des Gerichts und Herr der Geschichte. Es gibt viele Christen, das erstaunt mich sehr, aber es ist so. Es gibt viele Christen, die große Mühe haben, in dieser Pandemie ein Gericht Gottes zu erkennen. Das passt einfach nicht in ihr Gottesbild. Der liebe Gott, der macht doch sowas nicht. Doch wir haben ja bereits gesehen, dass nach Römer 1 der Zorn und das Gericht Gottes heute vor allem darin besteht, dass er den Menschen seinem eigenen Willen und den Konsequenzen seiner eigenen Handlungen überlässt. Auch das ist doch bereits Ausdruck des göttlichen Gerichtes. Jawohl, die Bibel sagt klar, Gott ist Liebe. Das ist das Größte. Gott ist Liebe. Aber er ist nicht harmlos. Er ist heilig und gerecht. Und in Jesaja 30, Vers 18 wird Gott deshalb auch ein Gott des Gerichts und ein Gott des Rechts genannt. Gott ist in diesem Universum die letzte Instanz der Gerechtigkeit. Und deshalb ist sein Gerichtshandeln sowohl Teil seines Weltregimentes als auch seines Heilsplanes. Kein Heil ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Heil. Gericht und Heil gehören bei Gott immer zusammen. Und deshalb kann Gott Gericht und Gerichtswerkzeuge immer auch für seine verborgenen Heilsabsichten einsetzen. Das gilt auch für den Teufel. Da gibt es viele biblische Beispiele für. Ich will mich mal auf eins beschränken. Ich denke jetzt mal vor allem an die Geschichte von Hiob. Im Buch Hiob Kapitel 1 und 2. Da lesen wir, es ist Satan, der Unglück und Katastrophen in das Leben Hiobs hineinträgt. Satan ist also unmittelbar verantwortlich. Er steckt hinter der Not in Hiobs Leben. Er will Hiobs Glauben zerstören und Gott vor allen Himmelsmächten blamieren. Aber vor seinem Angriff muss er Gott erst um Erlaubnis fragen. Und Gott gibt ihm einen Spielraum und setzt ihm eine Grenze. Zweimal lesen wir, wie Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Wer trägt also die letzte Verantwortung für alles? Natürlich Gott. Denn er gibt Satan die Erlaubnis für seinen Angriff auf Hiob. Warum tut Gott das? Weil er damit geheime Ziele verfolgt. Er will Hiob in eine Gottesbeziehung hineinführen, die dieser bis dahin trotz seines frommen Lebenswandels noch nicht kannte. Am Ende sagt Hiob, Kapitel 42, Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hättest du Hiob gefragt, glaubst du an Gott und lebst du mit ihm? Und hätte er gesagt, ja, natürlich. Und das hätte auch gestimmt. Und trotzdem, erst durch das, was dort in sein Leben einbricht, kommt er in eine Gottesbeziehung hinein, dass er rückblickend auf sein vorher schon frommes, gerechtes Leben, wo wir sagen würden, Manometer, toll, wenn wir das so machen würden. Da muss er selbst rückblickend sagen, eigentlich hatte ich von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, ich habe viel gehört. Aber jetzt, erst jetzt, hat mein Auge dich gesehen, habe ich dich wirklich erkannt. Und darum verwerfe ich mein Geschwätz von gestern und bereue in Staub und Asche. Also am Ende der Geschichte steht eine in ihrer Tiefe bislang unbekannte Gottesbeziehung. Dann auch noch ein doppelter Segen im Leben Hiobs. Dann die Ehre Gottes vor den Menschen und Engeln. Und ganz nebenbei auch noch ein prophetisches Vorbild auf den unschuldig leidenden Gottesknecht, auf Christus. Und für uns eine Offenbarung und Glaubensermutigung für uns alle. Und das alles als Folge eines bösartigen Angriffs Satans. Das müssen wir uns mal klar machen. Das alles als Folge eines bösartigen Angriffs Satans. Es stimmt schon, alles muss Gott dienen. Selbst der Teufel, selbst Leidens- und Gerichtswege, selbst ein Coronavirus. Wenn Gott etwas genehmigt, dann weiß er, was er da tut. Und es geschieht nichts auf dieser Welt ohne seine Genehmigung. Wenn uns dieses Wissen nicht ruhig und getrost macht, was dann? So wie Gott bei Hiob gleich mehrere verborgene Ziele parallel verfolgt, so auch jetzt in und durch diese Pandemie. Zunächst ruft Gott Menschen durch die Krise zur Umkehr und zum Glauben. Dann bereitet er seine Gemeinde auf die kommenden Ereignisse vor. Denn eins sollte uns ganz klar sein, was wir heute unter Corona erleben, ist nur ein kleiner Testlauf für das, was nach den prophetischen Aussagen der Bibel noch auf uns zukommen wird. Ganz klar, bitte macht euch das klar, was wir heute erleben, ist ein kleiner Testlauf, neudeutsch ein Warming-up für das, was geistlich nach dem Wort Gottes noch kommen wird. Lasst uns diese Krise also dafür nutzen, um zu lernen, um biblische Grundpositionen, biblische Sichtweisen zu finden und einzuüben, standhaft, nüchtern und treu zu bleiben und uns auf die Zeit vorzubereiten, wo Gemeinde nicht mehr in einer ruhigen Komfortzone stattfinden wird. Und schließlich bringt Gott die Welt durch die Auswirkungen dieser Pandemie in die endzeitliche Zielgerade. Unsere politischen und wirtschaftlichen Strukturen verändern sich dadurch in einem Tempo, wie wir es vorher nie für möglich gehalten hätten. Diese Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger, wie ein Zeitraffer für den Umbau unserer Gesellschaft und dieser Welt. Gott sendet ein kleines Virus und diese Welt ist binnen kürzester Zeit nicht mehr dieselbe. Und was wir heute im globalen Umbau wirtschaftlicher und politischer Strukturen und im Bereich der explosionsartig fortschreitenden Digitalisierung und Überwachung gerade erleben, ist nichts anderes als die Vorbereitung auf die antichristliche Weltherrschaft. Das wäre mal noch ein Thema für sich. Und auf genau diese Entwicklung hat uns der Herr durch sein prophetisches Wort schon seit 2000 Jahren vorbereitet. Darüber brauchen wir uns also nicht aufzuregen und auch nicht in Depressionen zu verfallen. Jesus sagt dazu in seiner Endzeitrede, dies alles muss geschehen. Prophetie wird zu Geschichte. Der Inbegriff der kommenden Gerichte verkörpert sich in den vier apokalyptischen Reitern aus Offenbarung 6. Mit ihnen kommen wahrhaft apokalyptische Gerichte über diese Welt. Doch keiner dieser apokalyptischen Reiter kann sein Werk auf dieser Erde tun, bevor nicht vom Himmel her, wir lesen mit Donnerstimme, dieses gebietende Komm erfolgt. Keiner dieser Reiter darf losreiten, bevor nicht aus dem Himmel diese Stimme erschallt, Komm So lange müssen die ihre Pferde zügeln, müssen die warten, können die nicht los. Erst dieses göttliche Komm setzt sie in Bewegung. Und damit will die Bibel sagen, Gott setzt auch hier seinen Gerichten und seinen Gerichtswerkzeugen Zeit und Grenze. Und auch das Coronavirus steht unter diesem Komm Gottes. Und es bleibt, bis es seinen göttlichen Auftrag erfüllt hat, bis Gott ihm eine Grenze setzt. Und dafür dürfen wir beten. Dafür dürfen wir beten als Priester Gottes in dieser Welt. Da dürfen wir eintreten für diese Welt im Gebet. Herr, setze deine Grenze, mach ein Ende. Und ein letztes noch. Wie bei Hiob steht auch am Ende der Apokalypse etwas großartig Neues. Wir lesen am Ende in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Trauer und Geschrei und Schmerz werden nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Alles. Wenn wir also mit dem Gott des Gerichts ein Problem haben, dann wird es Zeit, unser Gottesbild zu revidieren. Lasst uns lernen, alle Einbrüche in diese Welt und in unser Leben immer wieder neu von Gott her und vom Ziel her zu sehen. Denn auch der Gott des Gerichts ist und bleibt der Gott der Liebe. Alles muss ihm dienen. Auch der Teufel, auch die Gerichte, auch das Coronavirus. Lasst ihn uns also als Herrn der Gerichte und als Herrn der Geschichte anbeten. Ihm heute die Ehre geben, ihn darüber anbeten, dass er der Herr ist, der Herr der Gerichte, der Herr der Geschichte, der Herr auch über unsere Situation und dieses Virus. Und dann lasst ihm uns als Herrn unseres Lebens dienen. Mit allem, was wir sind und haben. Wir gehen in die Zielgerade. Jetzt kommt es drauf an, ganz und nicht so halbherzig mit ihm zu leben und ihm zu dienen. Und dazu wollen wir uns aufmachen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und wir beten dich an. Als den Lebendigen, den Auferstandenen, den Wiederkommenden. Als den Herrn der Gerichte und den Herrn der Geschichte. Und wir beten dich an als den Herrn unseres Lebens. Und wir wollen es dir bekennen, Herr, ja, wir sind durch diese Situation im Westen über die vielen Jahre. Wir sind faul geworden, wir sind träge geworden, wir sind Schlaffis geworden. Ja, Herr, wir bekennen es dir. Und wir danken dir, dass du uns aufwächst und dass du uns vorbereitest auf das Kommende, dass wir hier so einen Testlauf haben, an dem wir lernen können, an dem wir einüben können, an dem wir aufwachen können, an dem wir lernen, biblische Grundpositionen und deine Sichtweisen wieder einzuüben und festzuhalten. Und Herr, so hilf auch uns als Gemeinde und jedem Einzelnen von uns, dir treu zu sein, mit deinen Augen sehen zu lernen, hinter die Dinge sehen zu lernen, die geistliche Dimension unserer Situation zu erkennen und nicht nur am Vordergründigen, am Leib, an Gesundheit und an all den Dingen hängen zu bleiben, sondern dahinter zu erkennen, was eigentlich geschieht. Herr, wir danken dir für alle Bewahrung, die du uns in unserem Leben geschenkt hast, auch vor dem Virus. Und wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, aber wir wollen uns immer wieder neu deiner Bewahrung, deiner Gnade, deiner Führung anbefehlen. Herr, hilf uns, auf der einen Seite nicht leichtfertig und verantwortungslos zu handeln, aber auf der anderen Seite uns auch nicht einschläfern und zumachen zu lassen, blockieren zu lassen für das, was du geistlich heute mehr denn je in und durch uns tun willst. Dass wir treu bleiben, dass wir ein Zeugnis sind für dich und dein Evangelium an uns und auch an unserer Ausstrahlung, an unserem Sein deutlich wird und dich verherrlicht und lobt. Herr, danke. Halt uns zusammen in dieser Schau und lass uns etwas sein zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Danke, wir beten dich an. Amen.